Letzte Runde. Seid ihr alle noch frisch und fit im Kopf? Jetzt geht's um die vegetarische Wurst. Jetzt werden wir einige Sachen ansprechen, die wirklich von größter Bedeutung sind. Und die mittlerweile die ganz. Es geht mein Mikro nicht. Jetzt kann ich wieder verstanden werden. Wenn einige Dinge ansprechen, die von allergrößter Bedeutung sind und die mittlerweile eine echte Bürde auf meinem Herzen sind. Und ich möchte euch bitten, dass wir noch einmal ganz kurz niederknien zum Anfangsgebet und dann werden wir hineintauchen ins Thema. Lieber Vater im Himmel, was wir jetzt studieren werden, ist kein tiefes theologisches Thema. Es wird so einfach sein, dass jedes Kind es begreifen kann, aber die Aufgabe ist so groß. Die Aufgabe ist so gewaltig. Kein Mensch kann ohne deine Hilfe das erledigen und schaffen. Aber du hast gesagt, es wird geschehen. Und du möchtest dich daran verherrlichen, dass du ausgerechnet uns gebrauchst. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du uns jetzt, in dieser letzten Stunde, den Glauben schenkst, von dem wir am Freitagabend gesprochen haben. Diese Abhängigkeit von deinem Geist, die wir heute in der Predigt thematisiert haben, und die Bereitschaft, dein Evangelium zu leben, wie auch die Umstände sein mögen. Denn dann dürfen wir sicher sein, dass du deine Verheißung wahr machst und diese letzte, und diese große Endzeitprophezeiung, die so selten studiert wird, dass sie sich erfüllen wird. Und wir danken dir, dass wir das wissen dürfen und möchten dich jetzt bitten, dass du uns noch einmal Klarheit der Gedanken schenkst, dass dein Heiliger Geist uns führt, dass wir verstehen, was wir lesen und dass wir motiviert werden, genau das umzusetzen, was du uns heute zeigen möchtest. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Schlag mit mir auf Jesaja Kapitel 2. Unser Thema ist die vergessene Endzeitprophetie. Und wir werden einige Dinge anschauen, die, glaube ich, von höchster Bedeutung für unsere Zeit sind. Jesaja 2. Und dort ab Vers 1. Es heißt, das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem schaute. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Wann erfüllt sich diese Prophetie? Sagt mir mal aus dem Text heraus. Könnt ihr es sehen? Am Ende der Tage? Hier haben wir in Jesaja 2 eine Endzeitprophetie. Jetzt, wenn ihr an Endzeitprophetie denkt, an welche Bücher der Bibel denkt ihr normalerweise? Daniel und? Offenbarung. Hier in Jesaja wird uns gesagt, es wird geschehen am Ende der Tage. Dieser Begriff Ende der Tage kommt in der Bibel ja häufiger vor. Vor allem in Daniel und zum Teil auch in Offenbarung. Aber hier heißt es, am Ende der Tage wird etwas geschehen, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Schaut mal, es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen. Frage Nummer 1. Was ist wohl der Berg des Hauses des Herrn? Also was ist das Haus des Herrn? Das Haus des Herrn, erstmal noch nicht interpretieren, was ist der Haus des Hauses des Herrn? Der Tempel. Und der Berg, auf dem der Tempel steht, ist was für ein Berg? Der Tempelberg. Moria. Zion. Der Berg Zion. Also hier spricht es, dass am Ende der Zeit der Berg Zion fest gegründet stehen wird und höher sein wird als an anderen Hügel. Frage, was meint ihr? Spricht das von dem buchstäblichen Berg Zion? Warum nicht? Das glaubst du nicht, okay? Das ist, warum nicht? Okay, ja, interessanter Gedanke. Das ist ein guter Gedanke. Da geht das Gesetz Gottes, Wort Gottes geht nicht mehr vom Berg Zion, vom heutigen Berg Zion aus. Wir haben nicht die Zeit, das ausführlich zu studieren. Aber ihr wisst, dass das Volk Israel nur ein Vorläufer war auf Christus. Nicht wahr? Es gibt kein Israel außerhalb von Christus. Das Volk Israel war damals das Volk Israel, weil Christus bei ihnen war. Dann wisst ihr, wer Christus ist? Christus ist der Israel. Habt ihr es gewusst? Dass Christus Israel genannt wird in Jesaja 49, Vers 3. Und dass alles, was Israel ist, auf Christus hinweist, entweder im Voraus oder zurück. Deswegen sind wir das geistliche Israel. Aber das ist ein langes Thema, wir wollen uns nicht zu sehr vertiefen. Hier geht es um das geistliche Israel, um den geistlichen Berg des Hauses des Herrn. Er wird fest gegründet stehen an der Spitze. Gibt es irgendwo sonst noch in der Prophetie den Berg Zion am Ende der Zeit? Fällt euch noch irgendeine Stelle ein in der Prophetie, wo der Berg Zion verwendet wird? Offenbarung 14, Vers 1. Wer befindet sich in Offenbarung 14, Vers 1 auf dem Berg Zion, ohne dass er nachschaut? Die 144.000 und das Lamm. Das heißt, der Berg Zion hat was zu tun mit den 144.000 und mit dem Lamm. Und das Lamm ist wer? Christus. Gibt es noch eine andere Stelle in der Prophetie, wo der Berg Zion vorkommt, außer in Offenbarung 14? Ja, es gibt so viele Stellen über Zion, ja? Daniel 11. Super, wer von euch studiert gerne Daniel 11? Habe ich gerade ein O gehört? Schlag mit mir auf, Daniel 11. Wir werden jetzt nicht die ganze Zeit Daniel 11 verbringen. Aber ihr Lieben, keine Scheu vor Daniel 11. Ellenweit sagt, wir sollen die schwierigen Passagen studieren. Nicht nur die einfachen. Macht doch keine Freude, wenn man das studiert, was man schon kennt. Daniel 11. Obwohl es natürlich wichtig ist, das zu verstehen, was man schon kennt. Ja. Daniel 11 und dort Vers, in welchem Vers finden wir den Berg Zion? Hat es jemand schon gefunden? 45, lass uns ab Vers 44 lesen. Es heißt dort aber, Gerüchte aus Ost und Norden werden ihn erschrecken. Wer ist da der ihn? Der König des Nordens. Ihr alle habt vielleicht schon mal einen Vortrag über Daniel 11 gelesen oder Daniel 11 durchgelesen im Bibelleseplan. Ihr wisst, es gibt den König des Nordens und den König des Südens. Wir gehen nicht in alle Details, aber wisst ihr, wer der König des Nordens hier an dieser Stelle ist? Babylon. Warum wissen wir, dass es Babylon ist? Diese Idee, ihr müsst verstehen. Ja? Ja. Wenn du auf die Landkarte schaust, das Israel, wo war Babylon? Ja, da, ne? Warum haben wir es trotzdem König des Nordens genannt? Genau, weil das ist Wüste, nicht wahr? Deswegen, wann immer Babylon Israel angegriffen hat, sind die nicht so gekommen, sondern entlang des fruchtbaren Halbmonds von Norden. Es gab zwei Richtungen, von denen Israel angegriffen werden konnte. Von Norden, das war Babylon, und von Süden Ägypten. Ja. Genau. König des Nordens steht für Babylon oder für das geistliche Babylon. Im Wesentlichen kann man jetzt noch viel mehr zu sagen, machen wir nicht. Es geht um das Papsttum, nicht wahr? Schon Vers 44 an. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Wir sehen hier den König des Nordens eine Trennung sozusagen machen. Er schlägt sein Zelt auf zwischen dem Meer, oder wörtlich steht da zwischen den Meeren und dem Berg Zion, dem Berg, wo der Tempel steht. Könnt ihr das sehen? Jetzt, wofür stehen die Meere oder das Meer in der biblischen Prophetie? Völker, Nationen, Stämme. Steht in Offenbarung 17, Vers 15. Genau. Offenbarung 17, Vers 15. Völker, Meere. Und wofür steht der Tempel des Berges, der Berg des Tempels? Wissen wir nicht genau, nicht wahr? Das Papsttum am Ende der Zeit macht offensichtlich eine Trennung. Es macht einen Schritt, sodass auf der einen Seite das Meer ist, auf der anderen Seite der Berg. Jetzt, wodurch wird das Papsttum dazu animiert? Könnt ihr das sehen, Vers 44? Was animiert ihn, diesen Schritt zu tun oder diese Bewegung in Gang zu setzen? Das sind Gerüchte. Könnt ihr das sehen? Woher kommen die Gerüchte? Aus Osten und Norden. Wo in der Bibel, was hat der Osten in der Bibel zu sagen? Was kommt aus dem Osten? Heil. Heil, hast du gesagt. Das Heil, ja genau, das Heil. Kennt ihr den Bibelvers, wo der Osten so beschrieben wird symbolisch? Die Königin vom Aufgang der Sonne, ja, noch morgen 16, ja. Jesus kommt aus dem Osten, nicht wahr? Dann wie der Blitz ausgeht vom Osten wie, und geht dann bis zum Westen. Nicht? Also Jesus kommt. Das heißt, das Gerücht vom Osten oder die Botschaft vom Osten ist unter anderem die Botschaft von der Wiederkunft Jesu. Was kommt noch aus dem Osten? Also Jesus kommt aus dem Osten, was noch? Die Sonne der Gerechtigkeit, sehr gut. Wo kommt die denn her? Also aus welchem Vers? Malachi, genau. Einer der letzten Verse dort. Malachi, die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne geht im Osten auf. Welcher Vers, was kommt noch aus dem Osten? Also die Gerechtigkeit, die Wiederkunft. Ein ganz, 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 ganz wichtiger Text, der sagt auch, dass da jemand aus dem Osten kommt und der hat was in der Hand. Und das ist von größter Wichtigkeit für dich und mich. Der hat etwas in der Hand, während die Winde versiegelt werden. Da kommt der Siegelengel, nicht wahr? Der Siegelengel kommt vom Aufgang der Sonne. Und die Sonne geht wo auf? Im Osten. Das heißt, aus dem Osten kommt Jesus, aus dem Osten kommt die Gerechtigkeit, aus dem Osten kommt der Versiegelungsengel, die Versiegelungsbotschaft. Das heißt, die Botschaft oder das Gerücht vom Osten ist die Botschaft von der Wiederkunft, vom Evangelium und von der Versiegelung. Jetzt, wofür steht Norden? Das ist der Thron Gottes, ja? Denn Satan wollte sich nicht mehr auf den Thron Gottes setzen, im äußersten Norden. Aber was noch? Was kommt noch aus dem Norden? Babylon? Jetzt sag nicht, dass Babylon der Thron Gottes ist. Aber da gibt es eine Verbindung. Warum kam Babylon aus dem Norden? Wenn Babylon aus dem Norden kam, warum kamen die aus dem Norden? Warum sind die Babylonier manchmal angerückt? Es war ein was? Es war ein Gericht Gottes, nicht wahr? Gott hat die Israeliten gerichtet und deswegen hat er zugelassen, dass die Babylonier aus dem Norden kommen. Übrigens, wo findet das Gericht Gottes am Ende statt? Am Thron Gottes, nicht wahr? Im Norden. Das heißt, der Norden steht symbolisch, man könnte mehr dazu sagen, aber jetzt grob gesagt steht er für das Gericht. Botschaft von Osten ist Erlösung, Wiederkunft, Evangelium, Versiegelung, Norden, Gericht. Jetzt helft mir mal. Fällt euch in eurem guten adventistischen Bibelverständnis eine Botschaft ein, die Evangelium und Gericht verbindet? Die erste Engelsbotschaft, die drei Engelsbotschaft, nicht wahr? Ich sah einen anderen Engel, der hatte ein was? Ein ewiges Evangelium, zu verkünden allen Nationen und so weiter. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Die Botschaft von Osten und Norden nach der Bibel ist die drei Engelsbotschaft. Und wir haben gerade gesehen, die Dreifachengelsbotschaft ist die Botschaft vom Reich Gottes, die gepredigt werden soll. Und was passiert, wenn diese Botschaft das Ohr des Königs des Nordens erreicht? Wenn er, was passiert dann? Schaut den Text. Er wird was? Was bedeutet erschrecken? Fürchten? Was? So. Ganz ehrlich. Habt ihr den Eindruck, dass das Papsttum momentan erschreckt ist über unsere Mission? Ist das Papsttum einfach schwer von Begriff? Oder liegt es daran, dass es nichts gibt, worüber man sich ihrer Seite aus erschrecken könnte? Dort steht, wenn die Botschaft gepredigt wird, wie wir gerade gesehen haben, dass sie gepredigt werden sollte, nicht nur als eine Theorie, sondern als eine lebendige Kraft, dann würde das automatisch dazu führen, dass man sich erschreckt. Wisst ihr, was passiert ist, als Martin Luther die Wahrheit erkannt hat und gepredigt hat? Der hat nicht 15 Jahre im Frieden gepredigt. Babylon war da. Als Jan Hus das entdeckt hat, was ist passiert? Babylon war da, aufgeschreckt. Als Wycliffe das gepredigt hat, hat keine paar Jahre gedauert, Papst war da. Warum haben wir so viel Frieden und können quasi tun und lassen, was wir wollen? Ellen White spricht darüber im großen Kampf. Sie sagt, ein Hinweis darauf, dass die Gemeinde so, also sie spricht von allgemeiner Christenheit, so ermattet ist, ist der Punkt, es gibt keine Verfolgung. Jetzt, versteht mich nicht falsch, wir wollen keine Verfolgung einladen. Ja? Ich bin froh, dass wir nicht verfolgt sind. Versteht ihr mich? Aber die Bibel sagt, wenn wir die Botschaft predigen würden, wie wir sollten, würde das Papsttum sich erschrecken und würde losziehen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Was also ist diese Botschaft? Was also ist dieser Berg? Schaut mal mit mir, wir wollen etwas genau über diesen Berg Zion reden, der so hoch erhaben ist, dass er höher ist als alle Berge. Schaut mal mit mir in Jesaja 40. Jesaja 40. Und dort Vers 9. Jesaja 40 und dort Vers 9. Was heißt dort? Steig auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Wer von euch mag gerne Gedichte? Woran erkennt man, dass ein Gedicht ist? Es reimt sich nicht, ja? Im Hebräischen gibt es eigentlich nicht den Reim als solchen, sondern die Hebräer haben eine etwas andere Art und Weise, Gedichte zu schreiben. Ich erkläre euch das mal. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ein Hebräer sagt eine Aussage A, dann sagt er B, dann sagt er A nochmal ein bisschen variiert und dann sagt er B nochmal variiert. Es gibt auch andere Formen, aber es ist so eine Grundform. Also zum Beispiel, ich heiße Christopher Kramp. Ich wohne in Stuttgart. Christopher Kramp ist mein Name. Stuttgart ist mein Heimatort. Jetzt, wenn ihr Hebräer wärt, würde ich sagen, wow, was für ein schönes Gedicht. Poetisch, nicht wahr? Das ist hebräische Poesie. Jetzt, ihr werdet sagen, das ist nebensächlich, ist es nicht ganz. Denn wisst ihr, ratet mal, wie viel Prozent im Alten Testament ist geschrieben in dieser Form? 40%. 2 von 5, 40% im Alten Testament sind genauso geschrieben. Nicht nur in den Psalmen und in den Sprüchen, hier sind in Jesaja, in der Prophetie. Das hilft einem manchmal, genauer zu verstehen, was ein Wort bedeutet, eine Phrase, weil es halt nochmal wiederholt wird mit anderen Worten. Ja? Jetzt schauen wir das nochmal an. Jetzt lesen wir den Vers nochmal mit unserer Gedichtsbrille sozusagen. Ja? Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Seht ihr jetzt das Gedicht? Könnt ihr es sehen? Wer kann es sehen? Wunderbar. Steig auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Was bedeutet also, nach diesem Parallelismus, wie man das nennt, auf einen hohen Berg zu steigen? Was bedeutet das? Eine Stimme, die Stimme anheben mit Macht. Jetzt, was bedeutet das, wenn ich mit Macht meine Stimme erhebe? Nennt man mal ein anderes deutsches Wort dafür. Schreien oder rufen. Und zwar laut rufen. Was bedeutet es, auf dem hohen Berg Zion zu stehen? Es bedeutet einen lauten Ruf zu geben. Die Bibel sagt, am Ende der Zeit wird es geschehen, dass der Berg Zion hoch erhaben sein wird. Höher als alle anderen Berge. Und so hoch wird er sein, dass die Völker das sehen werden und sagen, schau, da ist das Gesetz, da ist die Gerechtigkeit, da ist das Wort Gottes, lasst uns dorthin gehen. Die Endzeitprophetie sagt nicht, dass wir die Menschen beknien müssen, zu unseren Seminaren zu kommen. Bitte, 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 bitte. Die Endzeitprophetie sagt, der laute Ruf wird so gewaltig sein, so groß, dass die Leute von alleine zum Teil kommen. Und zwar nicht nur in Zweier- und in Dreiergruppen, sondern massenhaft. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt, was muss geschehen? Damit dieser laute Ruf geschehen kann. Schaut mal mit mir in Offenbarung 18 und dann seht ihr diesen lauten Ruf. In Offenbarung 18 und dort Vers 1. Dort heißt es, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Was Gott sich wünscht, ist nicht, dass wir in 5 Jahren wieder hier sitzen und noch ein Seminar machen, wie man erweckt werden kann zur Reformation der Mission. Gott wünscht sich seit Jahrzehnten, dass wir das, was wir hier lesen, ernst nehmen, danach leben, im Glauben, aus jedem Wort leben und sagen, es muss geschehen. Wolfratshausen muss erleuchtet werden mit der Herrlichkeit Gottes. Sendling muss erleuchtet werden mit der Herrlichkeit Gottes. Pasing muss erleuchtet werden mit der Herrlichkeit Gottes. Und hier bin ich her, sende mich, lass mich tun, was immer du möchtest. Darauf wartet Gott. Dass wir einen lauten Ruf geben. Einen lauten Ruf. Lass mich mal ganz kurz mit euch etwas teilen in Jeremia 50. Ihr wisst, der laute Ruf ist, kommt aus ihr heraus, mein Volk. Schaut mal mit mir in Jeremia 50. Und dort Vers 8. Da haben wir einen ebenfalls lauten Ruf. Jeremia 50, Vers 8. Dort heißt es, flieht hinaus aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der Chaldäer und seid wie was? Was steht bei euch? Wie Leitböcke vor der Herde her. Gott möchte nicht nur, dass wir auf einem einzelnen Platz stehen und sagen, flieht, flieht, flieht. Er möchte, dass wir Leitböcke sind, die andere Menschen aus Babylon herausholen. So wie ein Feuer, wenn man ins brennende Haus geht, Leute herausholt, rettet, wieder hineingeht, noch jemand rausholt, mit Sicherheit bringt, wieder reingeht, Leute herausholt und dabei alles riskiert, alles auf eine Karte setzt. Was tust du, um diesen lauten Ruf zu geben? Ich möchte mit euch einige praktische Zitate von Ellen White anschauen, die es wirklich in sich haben und die auf meinem Herzen ganz, ganz stark eine Bürde sind. Aber bevor wir das machen, ganz kurz. Gibt es in der Bibel eine Methode, wie man Menschen in Babylon gewinnt? Wenn ihr einen Babylonier gewinnen wollt, ja, gibt es in der Bibel jemanden, der ein Babylonier war und gewonnen worden ist für das Evangelium? Nebukadnezar, richtig? Jetzt, wie ist Nebukadnezar gewonnen worden? Ja, durch Gott, das stimmt. Aber selbst Gott hat sich einen Daniel und drei Freunde benutzt. Und wie hat er das gemacht? Was war der erste Schritt? Wie ist Nebukadnezar mit dem Evangelium in Kontakt getreten? Was war das Erste, was er erlebt hat von Daniel? Die Gesundheitsbotschaft und? Beste Not. Und beste Not hat was zu tun mit was für einem Bereich? Erziehung. Da war jemand, der kam aus Jerusalem und war in einer adventistischen Schule so erzogen worden, dass er brillanter war als die Weisen Babylons. Und nicht nur das, er war super gesund. Gesundheitsbotschaft, Erziehungsbotschaft. Rechter Arm, linker Arm. Daniel Kapitel 1. Daniel Kapitel 2. Was ist das nächste, was Nebukadnezar erlebt und mitbekommt vom Evangelium? Traumdeutung. Prophetie, ja? Von Gesundheitsbotschaft und Erziehungsbotschaft gehen wir jetzt zu prophetischer Botschaft. Wow, Weltreiche, Ende der Zeit, Jesus kommt wieder. War Nebukadnezar da schon bekehrt? War schon interessiert, nicht wahr? Begeistert, wollte sogar Daniel anbeten, nicht wahr? Passiert nochmal, dass die Leute, die wir gewinnen wollen, uns höher einschätzen, als wir wirklich sind. Nicht wahr? Und dann, was ist das nächste Kapitel? Der Feuerofen. Worum ging es in Daniel 3? Was ist das Thema von Daniel 3? Jetzt um Anbetung, nicht wahr? Da geht es um die Frage, stehe ich zur Wahrheit, auch wenn die große Masse etwas anderes tut. Das heißt, wenn ich einen Menschen gewinnen will, wenn Menschen gewonnen werden von Gott aus Babylon heraus, da gibt es seine Blueprint, eine Grundlage. Natürlich gibt es Ausnahmen und Änderungen und so weiter, aber das Grundmuster ist Gesundheit, Erziehung, Prophetie. Und dann kommt die große Frage der Anbetung. Da gehört natürlich Sabbat und viele andere Dinge dazu. Aber selbst dann, als er das verstanden hat, war er noch nicht wirklich bekehrt. Was war der letzte Schritt, der getan werden musste in Kapitel 4? In Kapitel 4 hat Gott Okay, was steht da? Okay, also fass zusammen, was möchtest du sagen? Es war der Punkt, wo er selbst die Erfahrung mit Gott gemacht hat, nicht wahr? Ihr wisst, in Daniel 1, 2 und 3 berichtet man über Nebukadnezar. In Daniel 4 spricht Nebukadnezar selbst. Er sagt, jetzt weiß ich es alleine. Ich habe es erlebt. Ich bin durch die Tiefen des Lebens hindurch und jetzt stehe ich hier. Gott hat es mir, hat für mein Leben gesagt. Das ist das Grundmuster der Mission für Babylon. Gesundheit, Erziehung, Prophetie, dann die heißeren Themen, die Anbetung und dann die persönliche Bekehrung. Schritt für Schritt. Ich möchte ein paar Zitate vorlesen von Ellen White, die, wie ich finde, viel zu viel vernachlässigt werden. Das erste Zitat, das haben wir hier, Moment. Genau. Sie sagt, die Botschaften, die Gott in der Vergangenheit gesandt hat, haben sich nicht verändert. Die Arbeit in den Städten ist die entscheidende Arbeit in dieser Zeit. Was ist die entscheidende Arbeit? In den Städten. Wenn in den Städten so gearbeitet würde, wie Gott es möchte, würde als Resultat eine gewaltige Bewegung entstehen, wie wir sie bisher noch nie gesehen haben. Frage, hat Ellen White die Bewegung von Miller gesehen, ja oder nein? Und die Miller-Bewegung hat es geschafft, in 4 Jahren die ganzen Vereinigten Staaten von Amerika in Flammen zu setzen. Sie sagt, wenn wir die Städte bearbeiten würden, wie wir es sollten und wie seit ja auch über 100 Jahren es in den Büchern von Ellen White steht, würden wir eine Bewegung sehen, wie es noch niemals gesehen worden ist. Sie sagt weiter, als Volk sind wir nicht einmal halb erwacht, um unsere Bedürftigkeit und die Zeit, in der wir leben, zu erkennen. Weckt die Wächter auf. Als allererstes sollten wir unsere Herzen durchforschen und uns erneut bekehren. Wir haben keine, und jetzt Achtung, wir haben keine Zeit, mit unwichtigen Dingen zu verlieren. Wisst ihr, was unser Problem ist als Adventgemeinde? Wir vergeuden unsere gesamte Zeit mit Nebensächlichkeiten. Wer von euch hat in den letzten 10 Jahren ernsthaft irgendetwas für Stadtmission getan? Wer in unserer Gemeinschaft, in Deutschland oder in Europa, hat in den letzten 50 Jahren irgendetwas Konstruktives, Langandauerndes für die Mission der großen Städte getan? Wir haben viele Kleinigkeiten gemacht. Das und jenes und solches. Ellen White sagt, das schreibt sie 1910. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Arthur Daniels. In dieser Zeit schreibt Ellen White immer und immer wieder, missioniert die großen Städte, geht in die Städte, macht ein großes, gewaltiges Werk. Und Daniels, der Generalkonferenzpräsident, hat gesagt, na okay, dann lassen wir es machen, machen wir ein kleines Projekt hier, ein bisschen Geld dafür. Und dann ist er von Battle Creek, glaube ich damals, war das, wenn ich mich nicht irre, oder war es schon in, wie auch immer. Jedenfalls vom Osten der USA bis nach Elmshaven, nach Kalifornien gereist, aber es gab kein Flugzeug, um Ellen White zu erzählen, wie toll doch alles funktioniert. Man hat so ein paar Projekte, nicht wahr? Wisst ihr, was Ellen White gemacht hat? Sie hat ihn nicht einmal empfangen. Da stand der Generalkonferenzpräsident in ihrer Wohnungstür. Ist, ich weiß nicht, wie viele tausende Meilen gereist. Um mir zu erzählen, was sie gemacht haben. Sie sagt, ich will dich nicht mehr anhören. Er musste zurückfahren. Dann hat sie den Brief geschrieben. Und hat gesagt, wenn du dich bekehrst, schreibt sie im Generalkonferenz vor dir. Wenn du dich bekehrst, wirst du wissen, was Gott von dir fordert. Wisst ihr, wozu das geführt hat? Man hat Präsident Daniels von seinen Pflichten als Generalkonferenzpräsident entbunden und hat eine ganz neue Methode der Stadtmission entwickelt. Könnte es sein, dass wir genau denselben Fehler machen? Wir hören das, ah ja, wir sollen Mission machen, lauten Ruf, machen wir ein bisschen was. Ich glaube, wenn wir heute Ellen White besuchen würden, sie würde uns nicht empfangen. Sie würde uns nicht empfangen. Weil die Botschaft ist ganz klar. Ich gebe ein paar Zitate. Ich gebe euch mal ein Beispiel von dem, was sie erwartet, was wir tun sollten. Ja? Wollt ihr das mal hören, was wir tun sollten? Okay. Aus einem Buch, das ist Medical Missionary. Medical Missionary Work. Sagt sie, während der letzten Jahre war der, sie nennt es im Englischen Beehive, als Bienenstock, in San Francisco in der Tat sehr geschäftig. Sie verwendet San Francisco, wo damals sehr viel Arbeit gemacht worden ist. Jetzt zählt mal mit, wie viele verschiedene Aktivitäten durchgeführt worden sind. Unsere Brüder und Schwestern haben dort viele Arten christlicher Unternehmungen durchgeführt. Dies beinhaltete Krankenbesuche, Heime für Waisen finden und Arbeit für die Arbeitslosen, Krankenbetreuung und Haus-zu-Haus-Arbeit. die Verbreitung von Literatur, Durchfunk von Seminaren über gesundes Leben und Krankenbetreuung. Eine Schule ist in den Kellerräumen des Laguna Street Versammlungsraumes eingerichtet worden. Eine Zeit lang ist eine Arbeiterwohnung und eine medizinische Mission unterhalten worden. In der Marktstraße nahe der Stadthalle gab es Behandlungsräume, die als Zweig des St. Helena Sanatoriums wirken. An der gleichen Stelle war ein Gesundkostladen. Weiter im Stadtzentrum wurde ein vegetarisches Café betrieben, das 6 Tage die Woche geöffnet hatte und am Sabbat vollständig geschlossen war. Entlang der Küste wurde Schiffsmission betrieben. Zu verschiedenen Zeiten haben unsere Prediger Vortragsreihen in großen Hallen der Stadt abgehalten. So wurde die Botschaft von vielen weitergegeben. Hat jemand mitgezählt? So irgendwas zwischen 13, 14, 15, ja? Projekte von einer Gemeinde in San Francisco. Wie viele Projekte hat Pfarrer Wolfertshausen? Wie viele Projekte hat Stuttgart an Fernstadt? Und jetzt können wir Gemeinde für Gemeinde durchgehen. Das ist das Wort des Herrn. Könnt ihr euch an Freitagabend erinnern? Glaube ist Leben aus jedem Wort. Und Gott wartet auf die Generation, die sagt, wir haben genug von den Leuten, die sagen, es ist zu schwierig, zu anstrengend, kostet zu viel Geld, können wir nicht, die Leute sind zu säkular. Gott wartet auf die Generation, die sagt, hey, das steht dort, Gott möchte es, Gott gibt die Kraft, also tun wir es. Gott wartet auf die Generation, die wie Jonathan und der Waffenträger sagen, auch wenn das ganze Volk schläft, inklusive König und hohe Priester, wir gehen da hoch und erschlagen ein paar Philister, bis das ganze Volk erwacht ist. Bist du so ein Jonathan? Der sagt, ich bin Pionier. Warum sage ich euch das? Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Und ich spreche jetzt vor allem zu denen, die in München... Wer von euch ist aus München? Ah ja, ihr meldet euch ruhig. Auch wenn ihr jetzt Angst habt, was kommt. Habt ihr etwas gehört von der Initiative Mission to the Cities? Schon gehört? Die Generalkonferenz hat beschlossen, ab der nächsten Jahre 650 Millionen Städte in der Welt systematisch zu missionieren. Die erste Phase war New York letztes Jahr. In der zweiten Phase hat die Division, haben verschiedene Städte ausgewählt. Darunter befinden sich New York, Kinshasa, Moskau, Kiew, Genf, Wien, Mexico City, Caracas, Bogota, Tokio, Buenos Aires, Luanda, Sydney, Port Moresby, Manila, Mumbai, London, Prag, Lagos, Hamburg und München. 2014. War Generalkonferenzlevel. 2014 ist Divisionslevel. Unsere Division hat unter anderem Hamburg und München für 2014 benannt. Das steht auf der Generalkonferenzseite. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Könnt ihr nachlesen. Könnt auf die Seite Mission to the Cities gehen. Von der Generalkonferenz, da steht eure Stadt drauf. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte euch was sagen, von ganzem Herzen. Wir leben in einer Zeit, in der wir einen Generalkonferenzpräsidenten haben, der genau das glaubt. Und der alle Türen offen machen kann oder macht, die er aufmachen kann. Aber ein Generalkonferenzpräsident ist kein Papst. Er kann nicht alles. Ted Wilson hat all das getan, was ich glaube, dass ein Generalkonferenzpräsident in unserer Gemeinschaft überhaupt tun kann. Er predigt seit 3, 4 Jahren über dieses Thema immer und immer wieder, versucht unsere Geschwister auf allen Level der Administration dazu bewegen. Und wisst ihr was? Ich glaube, die Zeit ist gekommen, dass wenn ich als Gemeindeglied sehe, das muss getan werden, dann tue ich es. Wir haben die Autorität Gottes, die Autorität Ellen White und die Autorität des Generalkonferenzpräsidenten. Worauf warten wir eigentlich noch? Was braucht es denn noch? Damit wir endlich sagen, wir tun Mission auf großer Ebene. Vielleicht habt ihr keine Ahnung, warum das so wichtig ist. Lass euch vorlesen, was mit München passieren wird. Wahrscheinlich. Wenn es unter diese Städte zählt, die Ellen White hier beschreibt. Sie sagt hier zum Beispiel, ich wurde beauftragt, die Botschaft weiterzugeben, dass Städte voller Übertretung und extremen Sünden durch Erdbeben, Feuer und Flutkatastrophen vernichtet werden. Die ganze Welt soll gewarnt werden, dass es einen Gott gibt, der als solcher seine Autorität auch beweisen wird. Er sagt weiter, Unglücke werden kommen. Schrecklichste und unerwartetste Unglücke, eine Zerstörung wird der anderen folgen. Sollten die Warnung Gottes beachtet werden und Kirchen sich durch Buße zur Treue Gottes gegenüber entscheiden, mögen andere Städte für eine Zeit verschont bleiben. Er sagt weiter, oh, dass das Volk Gottes doch eine Ahnung von der bevorstehenden Zerstörung von Tausenden von Städten hätte, die zum Teil zur Zeit fast ausschließlich der Abgötterei verfallen sind. Wisst ihr, was sie sagt hier folgendermaßen? Überall gibt es Männer, die in aktivem Evangeliumsdienst stehen und die letzte Warnungsbotschaft einer gefallenen Welt bringen sollten. Jetzt hört genau zu. Die Arbeit, die seit langem in der Seelengewinnung für Christus hätte getan werden sollen, ist noch nicht erfüllt, sagt sie 1910. Die Bewohner der gottlosen Städte, die so bald mit Unglücken heimgesucht werden sollen, sind grausam vernachlässigt worden. Was ist das für eine Charaktereigenschaft, wenn ich sie vernachlässige? Es ist grausam. Die Zeit, in der große Städte ausgerottet werden sollen, ist nahe. Doch sollten alle vor dem kommenden Gericht gewarnt werden. Wer jedoch tut zur Erfüllung dieser Aufgabe den ernsten Dienst, den Gott fordert? Jetzt hört genau zu. Gegenwärtig wird nicht ein Tausendstel von dem getan, was unsere Städte getan werden sollte und getan werden würde, wenn Männer und Frauen ihre ganze Pflicht erfüllen wollten. Sie sagt, es wird nicht ein Tausendstel getan. Das sagt sie 1910, als Deutschland eines der prosperierendsten Missionsfelder war. Jetzt werdet ihr sagen, aber München ist keine so richtige große Weltstadt, oder? Hat ihr nur 1,4 Millionen. Vielleicht kommt ihr aus Städten, die nicht mal eine Million haben. So, in Stuttgart höre ich das oft. Ja, Stuttgart ist keine Weltstadt. Stuttgart hat nur 600.000. Als Ellen White das schreibt, wisst ihr, wie groß Boston war? 600.000. Das war damit die Größe von Großstädten. Großstädte ist nicht nur Tokio und Los Angeles. Was in der Welt tun wir eigentlich hier? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich frage mich seit einiger Zeit, was ist eigentlich meine Aufgabe? Ist es meine Aufgabe, dass ich die nächsten 5 Jahre von Gemeinde zu Gemeinde gehe, um Gemeinden zu motivieren für etwas, was sie eigentlich schon längst tun sollten? Ist es meine Aufgabe, zu Menschen zu predigen, das Evangelium schon kennen? Bis es jemand gesagt hat, niemand hat das Recht, das Evangelium zweimal zu hören, solange es noch jemand gibt, der es noch nicht einmal gehört hat. Ich stelle mir ernsthaft die Frage, wäre nicht meine Zeit viel intensiver und besser genutzt, wenn ich einfach in Stuttgart versuche, so viele Menschen wie möglich zu erreichen? Was tust du? Was möchtest du tun? Gibt es irgendwas, was du für Gott tun kannst? Gibt es die Möglichkeit, ein Restaurant, eine Cafeteria, ein Sanitarium, eine Schule, Hausaufgabenbetreuung, all diese Dinge, die du beschreibst, irgendetwas zu tun, um Menschen zu erreichen? Jetzt wirst du sagen, aber das kostet Zeit. Ja, es kostet Zeit. Du wirst sagen, es kostet Geld. Ja, es kostet Geld. Du wirst sagen, es kostet Energie. Ja, es kostet Energie. Genauso wie zur Zeit von Luther und von den Reformatoren, genauso wie zur Zeit von Paulus. Habt ihr mal jemals die Apostelgeschichte gelesen und gedacht, das war einfach, was sie dir gemacht haben? Habt ihr jemals Berichte gelesen von den China-Missionaren oder Indien-Missionaren und gedacht, hey, das ging ja so von nebenbei? Und wir sitzen hier, kommen Sabbat für Sabbat, diskutieren darüber, ob die 144.000 buchstäblich sind oder nicht, und halten das für besonders geistlich. Ihr Lieben, wenn Jesus bald kommen soll, dann muss jeder einzelne Mensch in München gewarnt sein. Das ist die einfache Rechnung. Glaubt ihr, McFinley wird kommen, um sie zu warnen? Höchstwahrscheinlich nicht. Wer wird sie dann warnen? Jetzt wisst ihr, wenn wir so langsam verstehen, wie groß die Aufgabe ist, dann können wir plötzlich etwas verstehen. Dann können wir uns in die Lage hineinversetzen von dem Volk Israel vor Kanaan. Als sie plötzlich gesehen haben, wie groß die Aufgabe war, haben viele gesagt, hey komm, lass uns zurückgehen. Das schaffen wir nicht. Und könnte es sein, dass wir in den letzten Jahrzehnten genau diesen Fehler gemacht haben? Dass wir gesagt haben, das schaffen wir nicht. Obwohl wir es vielleicht nicht öffentlich gesagt haben, aber innerlich, indem wir einfach unsere Zeit und Energie in viele andere Dinge hinein investiert haben und das alles geistlich ummäntelt haben, und die Aufgabe, die seit ungefähr 1900 durch den Geist der Weissagung uns auf dem Silbertablett präsentiert worden ist, immer drumherum geschifft sind, immer drumherum. Aber Ellen sagt, die Botschaft wird sich nicht ändern. Wenn diese Generation es nicht tun wird, wartet mal, was die Botschaft in die nächste Generation sein wird. Gott wartet auf diese Generation, die sagt, okay, diese Aufgabe nehmen wir an. Gott wartet auf Männer und Frauen, die sagen, Jesus hat alles für mich gegeben, ich gebe alles für ihn. Vielleicht bedeutet es, dass ich mir überlege, ob ich vielleicht statt 40 Tage für eine weltliche Firma zu arbeiten, vielleicht 40 Stunden die Woche für eine weltliche Firma zu arbeiten, 40 Stunden die Woche in einem christlich-adventistischen Missionsunternehmen zu arbeiten, das doch zu gründen wäre. Ja? Wir müssen weiterdenken. Was kannst du tun? Was willst du tun? München muss erreicht werden. Wolfratshausen muss erreicht werden. Ich kenne jetzt die Städte nicht drumherum, aber da gibt es wahrscheinlich unendlich viele Städte. Ja, wer wird denn da hingehen? Ah, wir haben ja die drei Missionare bei euch, oder? Ihr habt ja euer Missionshaus, oder? Den David und den Mario und den Roman und dann haben sie auch noch eine Praktikantin. Wie heißt die Praktikantin nochmal? Franziska. Die werden es doch tun, oder? Die sind doch dafür ausgebildet. Die machen es. Was kannst du tun? Welches Opfer bist du bereit zu geben? Welches Opfer bist du bereit? Lass mir dir was vorlesen. Das haben wir schon gelesen. Ihr werdet sagen, es ist so schwierig. Und ihr habt recht. Schaut, was Ellen White sagt. Sie sagt, eine große Arbeit soll verrichtet werden. Der Geist Gottes hat mich bewegt, den Arbeitern im Werke des Herrn zu sagen, dass viel günstige Zeit, unsere Botschaft in den Städten zu verkündigen, vorübergegangen ist, ohne dass die Arbeit verrichtet wurde. Ich fühle mich verantwortlich dafür, dass wir nun die versäumte Zeit aufholen sollten. Die günstige Gelegenheit ist schon vorbei. Das schreibt sie 1903. Die Gemeinde wird die Arbeit, die sie in gelegenen, friedlichen Zeiten versäumt hat, unter schweren, höchst entmutigenden Bedrängnissen und unter Verbotenen nachholen müssen. Wisst ihr, was das bedeutet? Alles, was wir jetzt in Friedenszeiten nicht machen, müssen wir sowieso tun. Ihr kommt, wenn ihr bei Gott bleiben wollt, wenn ihr im Himmel sein wollt, wenn ihr an dieser Botschaft festhalten wollt, kommt ihr um die Aufgabe sowieso nicht drumherum. Ihr könnt euch entscheiden, jetzt im Frieden oder später unter dem Sonntagsgesetz. Ratet mal, was einfacher sein wird. Ja, stimmt, es ist schwierig. Natürlich ist es schwierig, weil es ist ein Kampf. Aber Gott hat dich nicht berufen, die Situation zu analysieren und sagen, es ist schwierig. Gott hat dich berufen zu sagen, du hast gesagt, ich will gehen. Ich will von Haus zu Haus gehen. Ich will mich ausbilden lassen in medizinischer Missionsarbeit. Ich will vielleicht einen Hauskreis gründen. Ich will meine Nachbarn zu der Vortragsreihe einladen. Ich will was auch immer. Und wisst ihr, wir müssen unsere Pläne viel breiter und systematischer machen. So der typische adventistische Missionar denkt ja folgendermaßen, ich gehe vielleicht am Sabbatnachmittag mit auf die Straße, nicht wahr? Verteile ein paar Flyer und dann beten wir hinterher und sagen, na, zumindest haben wir einen Samen ausgesät, der Heilige Geist macht den Rest, nicht wahr? Kennt ihr das? Dieses Gefühl, na, wir haben ein bisschen was getan. Wo ist die Generation, die sagt, wir wollen die Menschen zu Freunden machen, wir wollen ihnen das Evangelium bringen, Schritt für Schritt, bis sie getauft werden und dann von uns ausgebildet werden, neue Missionare zu werden. So funktioniert es in den Gebieten, wo die Gemeinde wächst. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Jesus heute hier wäre, buchstäblich, was meint er wohl, was er predigen würde? Würde er predigen über Johannes 3 oder über Johannes 4, wo wir meistens unsere Predigten hören? Wisst ihr, worüber Jesus predigen würde? Jesus würde genau das sagen, was im Geist der Weissagung steht. In der Geist der Weissagung ist die Botschaft Jesu an unsere Zeit. Das ist ja das Zeugnis Jesu, oder? Der Geist der Weissagung, was wir gerade gelesen haben, das ist das, was Jesus sagt. Versteht ihr? Wenn Jesus hier stehen würde, würde er sagen, ihr lieben Geschwister, geht nach München und arbeitet in München. Erreicht München. Es ist keine Option. Und was mich ermutigt ist, dass die Bibel sagt, diese Botschaft wird gepredigt werden. Es wird zu dem Zeitpunkt kommen, da jeder Mensch wissen wird, wer sieben Tage Adventisten sind. Aber spätestens dann sollten wir auch im Reich Gottes leben, nicht wahr, damit sie auch ein gutes Vorbild haben. Denk noch kurz drüber nach, bevor wir schließen werden. Was möchtest du tun für München? Wir haben gesehen, es gibt eine ganze Reihe von Methoden. Und wir werden morgen auch einige praktische Dinge noch anschauen, dann wie man sich verhalten kann in Evangelisation und so weiter. Aber mir geht es vielmehr darum, dass ihr jetzt heute anfangt, darüber nachzudenken, wenn es unsere Aufgabe ist, diese Menschen zu erreichen, was muss geschehen? Wäre es denn nicht an der Zeit, dass wir Missionssabbate machen, die Stadt in Bezirke einteilen und dann die Bezirke Stück für Stück durcharbeiten? Wäre es nicht an der Zeit, dass wir uns überlegen, okay, für die nächsten Jahre, wir sollten vielleicht an dieser Stelle in der Stadt ein Restaurant haben, wir sollten an dieser Stelle ein veganes Café haben, an dieser Stelle wäre ein Outpost-Center gut, wo man medizinische Behandlungsräume hat, hier sollte irgendwann ein Sanitarium sein und das kann dann Schritt für Schritt entstehen, aber wir brauchen Pläne, wir müssen wissen, was wir tun wollen. Wenn wir gar nicht wissen, was unser Ziel ist, dann werden wir in 10 Jahren immer noch hier sitzen und Flyer verteilen und hoffen, dass der Heilige Geist etwas tut, was wir eigentlich tun sollten. Ich habe vor einiger Zeit mit Zeugen Jehovas studiert und sie haben mich gefragt, geht ihr auch von Haus zu Haus? Ich sage, ja. Und dann hat ein Ältester bei den Zeugen Jehovas oder so, wohnt seit sein Leben lang in Stuttgart, bestimmt schon 60 Jahre, gesagt, an meiner Tür wart ihr noch nie. Zeugen Jehovas waren schon öfter an meiner Tür. Wir haben keine Ahnung von systematischer Arbeit, weil wir es nie gemacht haben. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Gottes Engel arbeiten gründlich und je gründlicher und je systematischer diese Arbeit angehen, desto mehr Segen werden wir erleben. Worauf ich euch einladen möchte, worauf ich euch hinweisen möchte, was auf meinem Herzen momentan ganz schwer als Bürde lastet, ist, wie erreichen wir systematisch unsere Städte? Was plant ihr als Gemeinde Wolfratshausen, um Wolfratshausen zu erreichen, und zwar nicht erst in 500 Jahren, sondern demnächst? Was sind die Pläne? Was muss geschehen? Was plant ihr in der Gemeinde München, Pasing oder München, Sendling, wo immer ihr her seid? Was plant ihr, damit das geschieht? Denn wenn wir nichts planen, wird auch nichts geschehen. Ellen White sagt, der Erfolg hängt immer davon ab, dass man ein festes Ziel hat. Könntet ihr euer Ziel setzen, fürs nächste Jahr 200 Kontakte zu bekommen? Wäre das realistisch? Noch nie erlebt, oder? Wir brauchen eine Vision. Wir müssen uns das konkret vorstellen, ansonsten reden wir immer nur theologisches Zeug, ohne dass das Substanz mit der Realität hat. Ihr Lieben, wir leben in dieser Stadt, die meisten Menschen wissen nicht von uns. Sie kennen uns nicht. Obwohl, wie alt ist die Gemeinde Wolfratshausen? Wie lange gibt sie schon? Wisst ihr, ich gebe ein Beispiel. Die Gemeinde Stuttgart-Bad Cannstatt ist die älteste in Baden-Württemberg. Die älteste. Vor 1900 gegründet. Irgendwo vor dem Ersten Weltkrieg so hatten wir mal 70 Geschwister. 2000 waren es nur noch 15 oder so. Preist den Herrn, wir sind wieder bei 75. Aber wir haben uns eigentlich, momentan haben wir nur das wieder aufgeholt, was bisher verloren gegangen ist. Wir sind noch keinen Schritt nach vorne gegangen. Und vermutlich ist das so ähnlich bei euch auch. Wir haben in den letzten 50 Jahren als Adventgemeinde eigentlich nur verloren und dank dem Zuzug unserer Geschwister von Osteuropa einigermaßen unsere Zahlen stabilisieren können. Wisst ihr, dass die Zeugen Jehovas und wir zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs die gleiche Mitgliederzahl hatten? Wenn jetzt Adventisten eine Konferenz haben, mieten sie eine Stadthalle. Eine kleine, nicht wahr? Wisst ihr, was die Zeugen Jehovas mieten, wenn sie eine Konferenz haben? Großen Stadion, Allianz Arena, nicht wahr? Neckarstadion. Wisst ihr warum? Sie haben die falsche Botschaft, aber eine gute Strategie. Sie arbeiten systematisch. Sie arbeiten mit Methode und systematisch. Die Zeugen Jehovas lernen zur Not Vietnamesisch. Ich habe jemanden getroffen in Stuttgart, einen Deutschen, der hat Vietnamesisch gelernt, um Vietnamesen in Stuttgart zu erreichen. Schon darüber nachgedacht, eine andere Sprache zu lernen, um jemanden zu erreichen? Schon darüber nachgelernt, vielleicht einen anderen Beruf zu erreichen, um jemanden zu erreichen? Vielleicht darüber nachgedacht, dich völlig zu verändern, um Gottes Auftrag für dein Leben zu erfüllen? Und vielleicht bist du nicht berufen, als Missionar nach China zu gehen. Aber Gott ruft dich systematisch für seine Arbeit, für sein Werk. Bevor wir schließen, möchte ich mit euch noch ein paar Bibeltexte lesen und dann das zum Ende bringen. Moment, warum ist es hier? Zu viele Zettel. Da. Schaut mit mir in Lukas 19 und dort Vers 41. Lukas 19, Vers 41. Es heißt, und als er näher kam, wer ist er? Und die Stadt sah, weinte er über sie. Wenn du in München in der S-Bahn sitzt und die Menschen siehst, was denkst du? Meinst du, hast du eine Bürde auf dem Herzen und sagst du, meine Güte, lieblos aussehen? Wenn du in München durch die Fußgängerzone gehst, wo man die auch ist, und die Menschen siehst in all ihrer Rastlosigkeit, ohne Hoffnung, ohne Sinn und Ziel im Leben, weinst du. Wenn du die Menschen siehst, die Ausgestoßenen, die Obdachlosen, die Drogenkranken, die Liste ist immer weiter, weinst du über die Menschen, nicht nur in den Großstädten, auch in den Kleinstädten, weinst du. Wenn wir Jesus im Herzen haben, dann wird Jesus in unserem Herzen weinen. Und wenn wir nicht weinen, ist ein Beweis dafür, dass Jesus noch nicht völlig in unserem Herzen ist. Deswegen haben wir heute nicht so viel über Missionsmethoden gesprochen, sondern vor allem in den ersten drei Vorträgen über das Evangelium, über echten Glauben, über den Spätregen und über Gerechtigkeit. Und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Weil wenn wir das erleben, muss man einem Apostel nicht mehr viel sagen, was er zu tun hat. Man musste Paulus nicht motivieren und sagen, jetzt komm doch bitte am Sonntag zu dem Seminar, damit du lernst, wie du Heiden erreichen kannst. Der wäre von alleine gekommen. Glaubt ihr nicht auch? Besser. Man musste die Waldenser nicht motivieren, zu einem Seminar zu kommen. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen den Waldensern und uns ist? Die Waldenser hatten meistens keine geschriebene Bibel. Das meiste mussten sie auswendig lernen. Die Waldenser konnten bei jedem Missionssabbat umgebracht werden. Waldenser hatten keine öffentlichen Mittel, keine regelmäßigen Versammlungen. Und die Waldenser hatten keine Hoffnung auf die baldige Wiederkunft Jesu. Die haben das getan, obwohl sie wussten, die Welt geht noch Jahrhunderte so weiter. Und haben trotzdem ihr Leben riskiert, um von Nordwestitalien bis nach Böhmen, bis nach Polen, bis nach ich weiß nicht wo, zu Fuß zu laufen, von Haus zu Haus zu gehen. Und hier sind wir. Wir haben die Bibel, wir haben Herrn Weiz, Medien, Bücher, dass wir kaum tragen können, Gemeinden, alles. Und sagen, oh, ist so schwierig. So schwierig. So anstrengend. Ich fühle mich so schlecht, wenn jemand mich mal böse anmacht. Ich fühle mich so gekränkt, wenn jemand die Tür zuknallt. Das ist nicht für mich gemacht. Ich bete für euch. Ihr Lieben, wo sind die Waldenser? Waldenser heute. Als ich letzten Sommer in den Waldenser-Tälern war, hat mich sehr ermutigt zu sehen, was diese Menschen getan haben. Ohne Waldenser wahrscheinlich keine Reformation. Und das, obwohl sie keine Hoffnung auf die baldige Wiederkunft, da gab es keine Prophezeiung, die sagen, Jesus, komm bald wieder. Das haben die einfach so gemacht, weil sie Jesus geliebt haben. Liebst du Jesus? Liebst du Jesus so sehr, dass du bereit bist, auf dein Hobby vielleicht zu verzichten, weil du mehr Zeit für die Mission eingeben möchtest? Ich kann dir was versichern. Mission zu machen ist die schönste Sache auf der Welt. Aber man hat nicht mehr alle Zeit der Welt für all die anderen Hobbys, die man hatte. Das heißt nicht, dass man gar kein Hobby hat. Versteht mich nicht falsch, aber das kostet, es ist ein Opfer. Ganz klar. Vielleicht hast du keine Zeit mehr, Fernseher zu gucken. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Vielleicht hast du weniger Geld, weil du vieles in die Mission stecken möchtest. Aber ist es das nicht wert? Was muss in meinem Herzen passieren, dass München erreicht werden kann? Dann wisst ihr, die Gemeinde kann nur das tun, was die einzelnen Geschwister bereit sind zu tun. Der Gemeindeheimatmissionsleiter kann sich alle möglichen Pläne überlegen, wenn die Geschwister nicht bereit sind, mit Gaben, Talenten, Ressourcen, Zeit, Geld, Energie, das zu tragen, geschieht nichts. Gar nichts. Niente. Und das ist der Zustand, den wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben. Ganz offen. Ja, es gibt ein paar, wir freuen uns ja, dass es ein paar Evangelisten gibt, nicht wahr, die im Internet aktiv sind, die Leute ab und zu mal bringen und da kommen Leute in die Gemeinde, wir freuen uns, aber das ist nicht die Aufgabe schon erledigt. Noch lange nicht. Jeder von uns hat ein Werk zu tun. Und wisst ihr, was Ellen White sagt? Ellen White sagt, das letzte Werk wird mit einfachen Mitteln abgeschlossen werden. So einfach, dass jeder von uns das tun kann. Ohne Theologiestudium, vielleicht sogar ohne Missionsschule. Einfach so. Weil jeder bereit ist, das Werk zu tun. Wisst ihr, Ellen White sagt, es ist die Aufgabe, dass die Gemeindeglieder zum Werk rennen, um sich mit dem Prediger und dem Bibelarbeiten zu vereinen. Wie viele Bibelstunden gibst du? Kennst du jemanden, dem du Bibelstunden geben möchtest? Betest du dafür? Wie viele deiner Freunde möchtest du, dass sie gerettet werden? Deine Nachbarn? Unbekehrte, Bekannte? Was tust du dafür? Was tust du dafür? Jesus weinte. Wir haben jetzt die Gelegenheit, unsere fleißigen Missionare hier in Wolfertshausen haben eine Karte vorbereitet. Und während sie die austeilen, habt ihr die Gelegenheit, euch zu entscheiden, nicht nur zu hören, sondern zu tun. Was sagt ihr dazu? Die werden jetzt ausgeteilt. Und zwar schnell. Genau. Und dort steht drauf geschrieben, meine Entscheidung. Für Jesus will ich mich persönlich verpflichten. Und jetzt Achtung, achtet auf das Komma. Neben dem Sabbat. Mindestens 3 Stunden pro Woche aktiv meine Gaben und Fähigkeiten für ihn und zum Segen anderer einzusetzen. Wichtig daran ist, mindestens 3, nicht wahr? Also ihr werdet nicht von Gott bestraft, wenn es 4 Stunden sind. Aber ihr wollt euch verpflichten, ernsthaft etwas zu ändern in eurem Leben. Nicht 3 Minuten, sondern 3 Stunden pro Woche. Die andere Möglichkeit ist, ich will mich verpflichten, an den zukünftigen Gemeindemissionsausbildungen teilzunehmen, damit ich ein wahrer Menschenfischer werde. Warum? Ellen White sagt, ein ausgebildeter Evangeliumsmitarbeiter ist 10-mal effektiver als jemand, der nur motiviert ist. Also wenn ihr wirklich ernsthaft dabei seid, kommt morgen schon zum ersten Thema. Und wie ich verstanden habe, wird Wolfertshausen immer wieder solche Schulungen anbieten, wo ihr lernt, wie kann ich Bibelstunden geben, wie kann ich überhaupt meine Freunde zu einer Bibelstunde einladen. Wie kann ich in einer Evangelisation mich so verhalten, dass Menschen zu Christus geführt werden und nicht von ihm weggestoßen werden? Wie kann ich medizinische Missionsarbeit machen? Es gibt viele Dinge, die man lernen kann. Und es ist die Zeit, dass wir das lernen. Ihr könnt euch heute entscheiden, zu sagen, ich möchte etwas ändern in meinem Leben. Und bitte vergesst nicht, euren Namen drauf zu schreiben, dass man euch dann auch kontaktieren kann, damit ihr diese, falls ihr diese Entscheidung vergesst, dass man euch daran erinnern kann. Hier ist ein schönes Zitat unten drauf noch. Jeder wahre Jünger wird für das was? Für das? Was ist Reich Gottes? Gerechtigkeit? Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn du da drin bist, im Reich Gottes, dann bist du ein Missionar. Denn das steht da, um ein Missionar zu sein. Wisst ihr, dass kein einziger Missionar in Indien oder China es jemals bereut hat, hinzugehen. Die haben damals ihre Familien verlassen. Die haben unter Todesandrohung die Bibel in die damalige Sprache übersetzt. Haben mit den Tropenkrankheiten zu kämpfen gehabt, sind meistens fast draufgegangen oder sind gestorben. Aber keiner von denen wollte etwas anderes tun. Sie waren die glücklichsten Menschen auf der Welt. Willst du glücklich sein? Dann steh an der Front der Missionsarbeit. Es gibt nichts Schöneres, ich kann euch das sagen aus eigener Erfahrung. Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie ein Mensch aufgrund deiner schwachen Bemühung sagt, ich möchte Jesus Christus annehmen. Ich möchte getauft werden. Ich möchte Mitglied werden der letzten Bewegung. Ich möchte den Sabbat annehmen. Was auch immer. Euer Herz fängt an zu hüpfen. Und Gott möchte, dass dein Herz hüpft. Schau den letzten Vers an, bevor wir schließen. In Jesaja 61. Verzeihung, Jesaja 60. Jesaja 60. Dort heißt es, was sind die ersten drei Worte? Jesaja 60, Vers 1. Was heißt, mache dich auf? Das heißt, steh auf, fang an, werde aktiv, hör auf zu sitzen und zu lamentieren, dass es in der Gemeinde nicht läuft und dass das Schwierigkeiten sind. Wisst ihr, lass mich noch einen Satz sagen. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, oh, in der Gemeinde sind so viele Schwierigkeiten und das, man, viele sind, glauben gar nicht mehr das, was sie glauben und liberal und das und jenes und oh, so schwierig. Wisst ihr was? Das hört mir gut zu. Dass überhaupt Liberalismus Einzug halten konnte in diese Gemeinde, hat einen Grund. Weil die Bibeltreuen keine Missionen gemacht haben. Denn wenn die Bibeltreuen Missionen gemacht hätten, hätten wir immer so viele Bibeltreue in der Gemeinde, dass die wenigen Liberalen, die es immer mehr geben wird, niemals die Oberhand bekommen könnten. Ist das die Wahrheit? Wenn wir nichts tun, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Dinge schlechter werden. Wenn wir Menschen hinzubringen, die wir unterrichtet haben, denen wir das Evangelium predigen, wenn wir die Botschaft verstanden haben, dann werden auch sie die Botschaft verstehen und die Gemeinde wird geistlich gesund sein. Lasst uns nicht anderen Vorwürfe machen, wenn die Ursachen vielleicht sogar bei uns liegen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Glaubt ihr, die Finsternis bedeckt die Erde heute? Tiefes Dunkel, die Völker. Glaubt ihr, München ist in Finsternis? Aber hallo. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und jetzt wird genau das beschrieben, was in Jesaja 2 steht. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. Könnt ihr euch an Matthäus 5, Vers 16 erinnern? Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen, versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen, deine Töchter auf dem Arm herbeitragen. Vers 5, wenn du dich siehst, wirst du vor Freude was? Was steht bei euch? Vers 5, wenn du dich siehst, wirst du vor Freude? Strahlen. Wisst ihr, die meisten von euch strahlen noch nicht. Ich sehe alle eure Gesichter. Wisst ihr, warum das liegt? Hier. Wenn ihr strahlende Christen werden wollt, macht Missionen. Und je mehr Missionen ihr macht, desto strahlender werdet ihr. Es heißt hier, wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen. Du willst Erfahrung mit Gott erleben? Du willst spüren, dass Gott da ist, dass er immer noch regiert, dass er der Herrscher des Universums ist? Mach Missionen. Und mach die Mission, die Gott dir aufgetragen hat. Lies Ellen White. Schau dir all, wir haben nur wenige Zitate angeschaut. Schau dir mal an, was sie alles sagt über stete Missionen. Wenn du nicht weißt, wo es steht, frag mal unsere Missionare. Die werden euch genau sagen, was da alles noch zu finden ist. Die sind bereit, wenn ihr was wissen wollt, die sind bereit, euch alles zu erklären, was gemacht werden muss und welche Reihenfolge. Die haben das studiert. Das ist ihre Aufgabe. Bist du bereit, dass es losgehen kann? Ich träume, ich sag ganz ehrlich, ich verspreche es, mein letzter Satz. Hoffentlich. Ich träume davon, dass in dieser Generation die Geschwister sagen, hey, wir haben jetzt 150 Jahre versucht, etwas anderes zu machen, als Gottes Geist sagt. Wir sind immer noch hier. Wir haben immer noch nicht die Gemeinde zum Wachstum gebracht, so wirklich. Lass uns doch ausnahmsweise mal das machen, was Ellen White sagt. Lass uns einfach mal genau so machen. Lass uns genau das machen, was die Bibel sagt, ohne Abstriche, ohne Kompromisse, mit völliger Hingabe, mit völligem Vertrauen in Gottes Kraft. Mal sehen, was passiert. Ellen White sagt, es wird eine Bewegung ins Leben gerufen werden, die keiner von uns jemals gesehen hat. Und diese Bewegung, da möchte ich dabei sein. Du auch? Wer von euch möchte dabei sein? Amen. Lasst uns gemeinsam beten und denkt daran, eure Karten, die ihr ausgefüllt habt, am Ende dort an der Tür abzugeben. Nicht mit nach Hause nehmen, dann würde die Gefahr bestehen, dass ihr es vergesst. Gebt sie ab, dass man euch daran erinnern kann, an eure Entscheidung. Okay? Lasst uns auch gemeinsam niederknien zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass dein Wort zu uns gesprochen hat. Hab Dank, dass wir diese Bürde auf unser Herz bekommen, die du schon seit so langer Zeit hast. Du siehst die Nöte der Menschen in den Städten. Du siehst, wie viele tausende Menschen in München nach dem Sinn des Lebens suchen und nicht einmal ahnen, wo sie ihn finden können. Du hast diese Menschen oft schon vorbereitet und du fragst dich, warum wir so wenig Interesse an ihnen haben. Du fragst dich, warum wir so wenig die Gelegenheit nutzen, die du uns gegeben hast. Es gab keine Generation, keine Gemeinde, kein Zeitalter, in der so viel Wahrheit auf ein Volk geschienen hat, wie es jetzt ist. Weder die Waldenser noch Martin Luther, nicht einmal das Volk Israel in der Wüste wusste so viel über dich und über deinen Charakter, wie wir es wissen. Keine andere Generation hat so viel technische Möglichkeiten. Für keine Generation wäre es theoretisch so einfach. Aber keine Generation hat bisher so wenig getan wie unsere. Herr, vergib uns. Vergib mir. Brenn du in unser Herz dieses Verlangen ein, dass wir dich wiederkommen sehen möchten. Und das Verständnis, dass du nur dann wiederkommst, wenn die Welt gewarnt worden ist. Und dass die Welt durch uns gewarnt werden soll und dass wir deswegen uns von dir abhängig machen müssen, dass wir tatsächlich die Welt warnen. Wir können menschlich nicht erklären, wie das funktionieren soll. Aber es ist nicht unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu überlegen, ob das realistisch ist oder nicht. Unsere Aufgabe ist einfach zu glauben und weil wir glauben, zu handeln. Das zu tun, was du möchtest. Lass uns ein Beispiel nehmen von dem, was Ellen White in San Francisco beschrieben hat. Lass uns so ein Bienenstock sein, der verschiedene Aktivitäten tut. In deinem Geist, nach deiner Methode. So wie Hiob. Dass der Berg Zion hoch erhaben ist. Dass die Menschen siebenten Tags Adventisten mit den höchsten Standards verbinden, an die ein Mensch nur denken kann. Sei es in der Gesundheitsarbeit, sei es in der Erziehung, sei es in religiösen Dingen. Und dass deine Menschen kommen werden, weil sie dein Wort suchen. Jesus, mach uns bereit dafür. Und lass uns anfangen. Lass uns nicht mehr länger warten. Und ja, wir werden Fehler machen. Aber du wirst uns führen und leiten. Wir möchten deiner Führung vertrauen. Und wir möchten dir die Stadt München und die Stadt Wolfratshausen und all die Städte, die hier in der Umgebung sind, ans Herz legen und dich bitten. Hilf du uns. Hilf du uns, das zu tun, was getan werden muss. Deine Engel stehen bereit. Deine Engel sind geordnet und strukturiert. Und sie wünschen sich, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Wir möchten uns dir übergeben und das tun, was du sagst. Und danken dir, dass es nicht unsere Kraft ist, nicht unsere Weisheit, sondern deine, die das Werk beenden wird. Im Namen Jesu. Amen.